Willkommen zurück zum B-Lobby-Podcast. Auch im letzten Monat hat sich wieder einiges getan und darüber wollen wir heute sprechen. Als erstes haben wir Feedback erhalten. Ja, haben wir. Von YouTube höchstpersönlich. Ich finde, das muss man einfach mit reinnehmen.
Ja.
Unser Bundestagswahl-Podcast ist geclaimt worden in dem Sinne, dass dass wir jetzt einen blauen Balken darunter haben, dass das endgültige Ergebnis auf der Webseite des Bundeswahlleiters zu finden ist.
Finde ich klasse. Das ist ja eine Menge Feedback. Das hat zumindest gezeigt, dass YouTube erkannt hat, dass es um die Wahl ging. Ich meine, das könnte natürlich auch im Titel, an den Text, also an dem Text im, wie heißt das Ding?
An den Timestamps.
In der Beschreibung und an den Text in den Timestamps liegen, dass YouTube wusste, dass das über einen Bundestagswahlkampf ging. Aber ich sag einfach, der YouTube-Algorithmus hat den Inhalt unseres Videos als so kompetent erkannt, dass er uns da automatisch zugeordnet hat.
Mr. YouTube hat sich selber angeschaut in unserem Podcast und hat dann selber manuell gefleckt.
Die gute Susanne.
Natürlich. Okay. Dann, was haben wir heute bei uns als Themen? Zuerst haben wir das große Thema, die Entlassung des Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt.
Ein sehr reichhaltiges Thema.
Nui. Dann haben wir in meiner E-Welt, wo lade ich wie am günstigsten? Dann kommen die weltbewegenden News. Und als nächstes großes Thema haben wir, bevor die Zahl des Monats kommt, das Thema Backups.
Ich finde es wunderschön, dass du das Ganze gerade erzählt hast, wie so ein Vortrag früher in der Schule.
Aber natürlich doch.
Die Gliederrunde runterleierst. Ja, aber
am Schluss könnt ihr Fragen stellen und hier ist eine Seite mit allen Quellen.
Genau, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank. Ja, vielen Dank haben vielleicht einige Leute bei der Bild auch gesagt, dass da jetzt eine Stelle frei geworden ist. Unsere Überleitungen sind immer noch aus der Hölle, aber manche andere Leute werden auch in der Hölle schmoren. Und zwar reden wir heute über Julian Reichelt. Und zwar war der ehemalige Chefredakteur der Bild lange Zeit Ziel einer Compliance-Untersuchung im Axel Springer Verlag, die sich mit verschiedenen Thematiken auseinandergesetzt hat, insbesondere Machtmissbrauch, sexuelle Belästigung und ähnlichem. Das Thema sexuelle Belästigung wurde zwar später und auch inzwischen relativ als unbewiesen festgestuft, aber die Vorwürfe des Machtmissbrauchs waren da. Im ursprünglichen ersten Compliance-Verfahren wurde dabei das Ganze als Fehler von Reichelt anerkannt, die dann aber nicht so schwerwiegend waren, dass man ihn als Chefredakteur entlassen müsste. Da hat man die gute Alexandra Würzbach als Co-Chefredakteurin mit dazugehört. Und ja, damit hat man es dann aber erstmal dabei belassen. Und kurze Zeit später, nämlich vor einer Woche, also am 17. Oktober circa, hat die New York Times einen Artikel über Reichelt und die Unternehmensgruppe Axel Springer veröffentlicht, in dem nochmal drauf eingegangen wird über alles. Auch über Gespräche mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Azubis, über sexuelle Beziehungen, die Reichelt hatte, die ziemlich weit gingen. Also da waren Vorwürfe zu hören, wie zum Beispiel, dass der Herr Reichelt Scheidungspapiere gefälscht hat, nur um da im Büro jemanden abschleppen zu können. Ja, in dem Zusammenhang ist dann auch noch bekannt geworden, innerhalb eines offenen Briefes der Ippen-Gruppe, dass da offensichtlich ein Artikel zurückgehalten wurde, eine Recherche zu dem Thema, die von Ippen Investigativ veröffentlicht werden sollte, und zwar von deren Verleger Dirk Ippen. Das ist grundlegend erstmal das Ganze, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass die Bild, beziehungsweise Axel Springer Verlag, festgestellt hat, dass der Herr Reichelt trotz seiner Versprechungen weiterhin beruflich und privates nicht trennen konnte, so war die ungefähre Formulierung, und man sich daher gezwungen sehe, ihn zu entlassen. Man dankt ihm für alles und bla 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 und freut sich, den neuen Redakteur zuholen zu können. Ja, das ist ungefähr das, was passiert ist in den letzten Wochen und Monaten bei der Bild. Oder anders gesagt, in den letzten Jahren bei Bild. Weil, wie es scheint diese Konstrukte, dieser Machtmissbrauch, in dem auch Drogen und Ähnliches mit involviert sein sollen, über viele Jahre hinweg abgespielt haben.
Drogen habe ich noch gar nicht mitbekommen gehabt.
Ja, es hieß, dass der Herr Reichelt auch gerne mal Drogen konsumiert hat im Büro.
Okay.
Bewiesen ist das hingegen wieder auch nicht.
Dann sollte man das vielleicht noch dazu sagen, aber gut.
Das, wie gesagt, das hatte ich sogar gesagt gehabt, bewiesen als einziges ist der Machtmissbrauch.
Gut, okay, top.
Die sexuelle Belästigung haben sie auch nicht als bewiesen und ja, auch wenn das mit untersucht wurde letztendlich. Genau. Was ist denn eure, wie habt ihr das Ganze erlebt? Was sagt ihr dazu? Ich meine, wir sind ja alle drei riesengroße Fans vom Herr Reichelt gewesen, schon immer.
Natürlich, ich habe ein riesengroßes T-Shirt mit einem riesengroßen Gesicht drauf.
Mit einem riesengroßen Gesicht?
Also wo sein Gesicht überdimensionell groß abgedrückt. Ihr wisst, was ich meine, Mann.
Ja. um mal ernsthaft zu antworten und nicht klaushaft, habt ihr je gedacht, dass der Reichelt ein guter Mensch ist? Nein. Heißt das jemand, der Chefredakteur bei der Bild ist und diese extremen Sachen raushaut, dass der je ein guter Mensch sein kann?
Nein, ich fand damals das Video, ich weiß gar nicht mehr, wer es gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Könnt ihr sagen, da wo zu oder war es Krieg, hieß es, glaube ich.
Sagt mir gerade nichts.
Ist mir auch nichts.
Ist vom Bowser Ballett, ist eine Verarsche gewesen. Ich fand das schon sehr passend, wie da der Charakter Reichelt dargestellt wird.
Werde ich mir definitiv nochmal anschauen. Aber ich kenne, habe durch Twitter regelmäßig irgendwelche Ausschnitte aus Bild TV mitbekommen, wo er einfach, ja, also erstmal ist er so rein menschlich, finde ich absolut nicht sympathisch. Und dann ist das, was er da raushaut, denn im Fernsehen, was ja aber auch durch ihn ein eigener Fernsehsender geworden ist, einfach nur Populismus.
Ja,
also
Julians Reichels Aussagen und Kommentare, die er mal irgendwo abgelassen hat, sind ja auch bei Querdenker-Demos und auch bei anderen rechten Gruppierungen häufig bei Demos abgespielt worden. Also der ist in dem Milieu auch sehr beliebt gewesen.
Und wenn man in dem Milieu beliebt ist, dann sollte man sich mal so ein bisschen Gedanken machen.
Ja.
Zumindest so ein bisschen.
Noch was zu Bild TV. Das gibt es ja mittlerweile im Fernsehen. Ist es auch nicht ganz so erfolgreich. Die haben teilweise Quoten von 0,0% Marktanteil. Kann man sich darüber streiten, ob das so erfolgreich war für Reichelt. Aber ja, was Reichelt gemacht hat, ist einfach, auch das, was man schon kannte, ist einfach extrem schlechtes Menschsein. Ich sage jetzt gerne mal auf dem Bildblog, auf bildblog.de, die schreiben da regelmäßig was dazu, aber die Bild ist unter Reichelt noch schlimmer als unter seinem Vorgänger. Wie hieß der, Dirk?
Ja, genau der.
Extrem viel populistischer, krasser, Meinungsstärker im schlechten Sinne.
Und Kai Diekmann.
Genau. Und asozialer geworden einfach.
Ja. Mir wird immer sein Zitat im Kopf bleiben, dass es der Bild wirtschaftlich nicht so sehr geschadet hat, wie die menschenfreundliche, soziale und blablabla Einstellung gegenüber den Flüchtlingen, die Bild an den Tag gelegt hat.
Das ist krass. Das Zitat kenne ich noch nicht.
Das habe ich den Tag sogar in die Telegram-Gruppe geschickt.
Ach, in deine Querdenker-Telegram-Gruppe.
Nein, in unsere Telegram-Gruppe, ihr Heringer.
Wir sind noch cooler als die ganzen Querdenker. Wir hatten es schon vorher.
Ich glaube, das beschreibt das ziemlich gut. So, dass er... Die hatten ja diese 2 Wochen diese Aktion 2015, glaube ich, oder 16. Ist schon eine Weile her. Diese... Wir helfen Flüchtlingen oder sowas Aktion. So für 1-2 Wochen. Danach nie wieder. Eben weil dieses Menschenfreundliche nicht zu Bild und deren Zielgruppe offensichtlich passt.
Und das, ich glaube, das haben sie dann auch ganz schön schnell gemerkt.
Und wenn sich so jemand schon so öffentlich gibt, dann ist klar, dass da in den Redaktionssälen es auf jeden Fall nicht besser ist.
Gab es eigentlich oder gibt es bis heute irgendwie eine Reaktion von Reichel da drauf?
Nein, die Bild hat sich auch komplett zurückgehalten beim Ganzen.
Die Bild hat tatsächlich einen Mini-Artikel geschrieben, dass der, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, ist aber ganz witzig. Also die haben wirklich in der Zeitung so ein 2x3 cm Mini-Artikelchen gehabt, wo einfach dran steht, dass Reichelt wegen Presserecherchen zurückgetreten ist. Was nochmal sehr viel über die Bild aussagt. Er ist nicht zurückgetreten wegen dem, was er gemacht hat, sondern wegen Presserecherchen.
Ja, aber insgesamt, wenn man überlegt, wie die Bild sonst tönt, wenn irgendwas in die Richtung kommt, da war das Internet ja auch sehr freundlich und hat verschiedenste Fake-Bild-Artikel erstellt, so im Stile der Bild.
Ja, ja, die Memes waren vom grandios. Axel
Springer Verlag oder sonst was.
Die Memes waren grandios.
Ja. Glaubt ihr, dass ihr Bild jetzt besser wird?
Nein.
Nein, ist immer noch Axel Springer.
Das Problem ist, das Klientel, was die Bild hat, ist immer noch dasselbe. Das heißt, die Bild kann sich nicht großartig verändern bei dem, was er macht.
Ja.
Nur weil der Chefredakteur weg ist, ändert sich da nicht viel. Ja. In dem Zusammenhang möchte ich gerne, dass auch im Rahmen dieser Recherche aufgetretene Aussage von Herr Döpfner einwerfen. In der er gesagt hat, dass Reichelt einer der letzten Leute ist, die gegen die neue DDR-Diktatur kämpft und alle anderen sich schon zur Supportpresse umgewandelt haben, die nur noch das System unterstützen.
Genau, Döpfner ist ja der Chef des Deutschen Presseverbandes, wenn ich das richtig weiß. Und bei Axel Springer, also dem Herausgeber der Bild, auch ein ziemlich hohes Tier. Mhm.
Das ja. Schon.
Und als so jemand zu sagen, dass wir grundsätzlich in der DDR-Diktatur leben, als jemand, der eine Zeitung rausbringt.
Das ist schon heftig.
Ist interessant, ja.
Ich finde mein Wort besser.
Ja, dann ist es besser. Ja, aber zeigt dann wahrscheinlich auch, dass sich die Bild nicht verändern wird. Dass die Bild vielleicht noch aggressiver wird in ihrem Ton und in ihrem Umgang. Was mehr dieses Wir gegen Sie noch stärker raushaut. Wie als so die letzte Bastion des guten Journalismus ist.
Ich glaube, das kommt voll und ganz auf den neuen Chefredakteur oder Chefredakteurin an.
Der neue Chefredakteur ist schon da.
Ist schon da?
Ja.
Alter, wie wenig habe ich denn davon mitbekommen in letzter Zeit? Gar nichts, ey. Ist mal eine Woche weg.
Übernommen hat Johannes Bohle. Ja, Johannes Bohle.
Weiß man, wie der so aufgestellt ist?
Wir müssen es rausfinden.
Das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, müssen wir rausfinden.
Also selbst wenn er davor was gemacht hat, kann es sein, dass er als Redaktionschef total der liebe, nette Mensch ist, der wunderbaren Journalismus produziert.
Da er allerdings, wie ich gerade kurz recherchiert habe, auch seit Februar 2017 bereits der Chief of Staff unter dem Vorstandsvorsitzenden Döpfner war, wird er wahrscheinlich auch zum selben Milieu gehören wie die Truppe. Oh, Bohle ist aus Kalf. Ach du Gott.
Aha.
Ich distanziere mich hiermit von Baden-Württemberg.
Oh mein Gott, und der hat an der
die,
FU Berlin
die Wurzel allen Schlimmens.
Ja, das ist heftig.
Ja, also ich glaube, Bild wird aggressiver werden.
Ich denke auch.
Besonders jetzt, dass eine Regierung geben würde, ich will jetzt nicht so sehr darauf eingehen, die etwas linker ist als die vorherige, ist dieses DDR-Kommunismus-Diktatur-Zeugs wahrscheinlich noch stärker.
Ja. Ich denke auch, der Bild wird das Ganze mit der Reichelt-Affäre kaum schaden. Weil die Bild lesen, die interessiert das Ganze nicht.
Es ist sehr stereotypisch von dir, aber ja, die interessieren es nicht.
Nicht viel. Ich glaube, schwierig. Wie viel würdet ihr sagen, von 100 Lesern würden sich Gedanken darum machen, wer die Kolumnen oder die das verfasst, was dort abgedruckt ist?
Überlege,
nicht nur bei Bild, sondern auch generell.
Nein, das kannst du so nicht machen. Du musst immer du musst tatsächlich immer die Leser einer Zeitung betrachten. Eine hochwissenschaftliche Arztzeitschrift zum Beispiel, blöd gesagt, wenn da der eine Arzt Menschenexperimente durchgeführt hat, dann liest keiner von den Ärzten mehr die Artikel, die der gemacht hat, weil der ist als Arzt gescheitert. Bei einem Reichelt ist die Frage, inwiefern das, was er da produziert hat, gegen dem steht, wofür die Bild steht. Und das steht ja da nicht direkt konträr entgegen.
Außerdem hat die Bild ihre Leser nie dazu erzogen, dass sie irgendwie kritischer damit umgehen, wenn du verstehst, was ich meine.
Die Bild bezeichnet sich selbst als nicht unbedingt meinungsfreies Unternehmen, die will provozieren. Das sagt ja die Bild von sich selbst aus.
Ja, also die Bild ist nie ein reflektierendes Blatt gewesen, wo man sich und sich dann eine Stunde hinsetzt und darüber nachdenkt, das waren gute Argumente, andererseits die Argumente, die sie gebracht haben. Nee, das geht um Emotionen.
Ja.
Und deswegen wird es der eigentlich gar nicht schaden.
Gut, Deutsch wenn der neue Chefredakteur
irgendwie ein richtig ein schlimmer Chefredakteur ist, der was wie Menschenwürde hochhält, dann vielleicht, aber ansonsten nicht.
Auf also gut Deutsch. Ich finde, wir müssen an dem Punkt aber auch nochmal ganz, ganz kurz festhalten, dass die Bild immer noch die auflagenstärkste Tageszeitung in Deutschland ist.
Gar keine Frage.
Ja, aber sie verliert.
Sie verliert, das ist auch klar.
Ja. Und auf gut Deutsch könnte man einfach sagen, auf das noch von vorhin bezogen, die Bild nimmt den Leuten das Denken ab. Sozusagen.
Ja.
Ich glaube, das hatte mal... Oh, wo habe ich das denn gelesen? Ich glaube auch auf dem Bildblog.
Ja. Ist es nicht praktisch, oder, dass wir jetzt gerade immer dieselbe Quelle nennen?
Oder könnte auch Volksverpetzer gewesen sein. Ich bin mir gerade unsicher.
Nächste Folge. Wir lesen 10 Stunden lang vom Bildblock vor.
Finde ich gut.
Nice. Wenn dann so neue Ideen ausgehen.
So. Ja, die haben auch Humor. Die haben verschiedene Serien auch. Also Artikelserien, in der sie verschiedene Dinge machen. Und die hetzen nicht nur gegen die Bild. Die hetzen gegen alle, die Fehler machen.
Hetzen ist das falsche Wort. Also die...
Ich wollte es extrem ausdrücken, aber ja, die...
Ja, sind wirklich sehr konstruktiv. Größtenteils gegen die Bild, aber...
Gut, weil da halt auch einfach die meisten Fehler gemacht werden. Also es ist immer noch einsamer Rekordhalter bei den Rügen vom Presserat ist die Bild.
Ich würde mal spontan sagen, mit Abstand, oder?
Ja, also es gibt andere Zeitungen, die ähnlich schlimm sind, die auch zum Springer Verlag gehören.
Ja, viel Yellow Press wahrscheinlich.
Ja, also die BZ ist, glaube ich, auch immer relativ stark mit dabei. Das ist die Berliner Zeitung. Berliner Zeitung heißt die so? Ich glaube ja, BZ müsste Berliner Zeitung sein. Die gehört nämlich, glaube ich, auch zum Springer Verlag. Ja. Und die ist auch immer sehr stark mit bei. Ansonsten, wenn ich gerade mal durchscrolle durch die 2021 insgesamt 45 verteilten Rügen bisher, ist garantiert die Hälfte nur mindestens von der Bild.
Ja.
Uff.
Das ist ja, auf jeden Fall interessant, auch ob sich intern jetzt was ändert.
Also wahrscheinlich werden einige entlassen, werden die sich dagegen aufgelehnt haben zwischendrin.
Und ich denke,
eine Art Reinigung.
Die Bild wird sehr genau prüfen, wie diese Informationen nach außen gelangt sind.
Ja.
Und die Leute dann entsprechend bitten zu gehen.
Zugehen ist sehr, sehr nett ausgedrückt.
Sie werden gegangen. Das ist immer noch meine Lieblingsformulierung für den Fall, dass jemand gekündigt wird, der wurde gegangen. Ja, aber ich glaube, das ist auch alles, was wir erstmal zu dem Thema grob, außer jemand hat noch was.
Was man eventuell noch dazu sagen sollte, weil wir jetzt doch recht oft Presse schlecht hingestellt haben.
Ja.
Trotz dessen sind wir froh über Artikel 5 Grundgesetz. Gar keine Frage.
Ja, hilft ja auch uns.
Richtig.
Nee, Journalismus ist toll. Die Bild würde ich jetzt aber nicht als Journalismus ansehen.
Ich glaube, so eine Diskussion hatten wir schon mal mit wem anders, Marc, und die ist nicht gut.
Ja,
gut Schluss, verlaufen.
Am Schluss sind wir mit der Diskussion irgendwie in so einem recht totalitären Staat gewesen.
Ja, aber Twitter-Start ist eine tolle Überleitung. weil wie jeder weiß, wie die Bild ja auch regelmäßig berichtet, wollen die Grünen ein Klimaterrorregime errichten. Und wer kann uns besser über das Klimaterrorregime berichten als Janis mit seinem E-Auto?
Den Übergang, nee.
Doch, der war nicht
also,
schlechter
also als das, alle anderen. Also das hält eine, auf einer, von, auf einer Skala von 0 bis 10 ist das ein glatter Mark.
Oh.
Unter 0 wollen wir aber nicht erlauben. Von daher muss ich was anderes sagen.
Deswegen heißt es ja auch Mark. es geht um darum, wo und wie lade ich am besten.
Ich dachte am günstigsten.
Am günstigsten, genau, richtig. Klar, über das heimische Laden hatten wir ja schon mal kurz gesprochen. Darauf möchte ich jetzt eher weniger eingehen. Ich möchte eher darauf eingehen, was unterschiedliche Provider machen, wie man dort und wo man am besten bzw. am günstigsten zahlt. Das Ganze, das da muss sich irgendwann jeder Elektroautofahrer mit auseinandersetzen. Und das ist auch eine der größten Kritiken der Leute, die halt gegen E-Autos sind, in Anführungszeichen. Nämlich, dass dort eine Übersicht zu gelangen oder dass dort eine Übersicht zu bekommen über die ganzen unterschiedlichen Tarife der unterschiedlichen Provider ist schwierig. bei mir war das zu Anfang ziemlich einfach. Ich hatte zu Anfang mit MeinGau geladen, weil die waren am günstigsten und wir hatten unseren Hausstrom damit und waren somit nochmal günstiger als sowieso schon. MeinGau unterstützt sehr, sehr viele Ladesäulen, genauso wie zum Beispiel ENBW oder andere Anbieter. Aber ich meine, MeinGau hat mit die größte Abdeckung. Baut aber selbst keine eigenen Säulen, muss man dazu sagen. Zweiter großer Player ist ENBW, die auch eigene Säulen bauen und eigene Ladeparks und mittlerweile groß investieren in das Ganze. Die sind meistens 1-2 Cent teurer und durch das neue Preismodell von denen ist das Ganze jetzt nochmal ein bisschen komplizierter geworden. Dadurch, dass man an ENBW-Ladesäulen mit der ENBW-Karte weniger zahlt als an anderen Säulen. Und dort erstmal durchzublicken ist auf gut Deutsch scheiße. Ich meine, habt ihr euch schon mal damit, okay, ihr müsst euch auch nicht damit auseinandersetzen, aber habt ihr schon mal auf eine Säule geschaut, ob da irgendwie ein Festpreis drauf stand oder
tatsächlich
ähnliches?
Tatsächlich nein. Ich habe nur festgestellt, dass mein Arbeitgeber doch irgendwo eine E-Säule versteckt hat.
Versteckt.
Wie bist du darauf gekommen?
Ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten.
Ah.
Im Gegensatz zu anderen Menschen hier in dem Channel, mag ich Sozialkontakt im Büro, also von daher.
Und bei mir ist so, ich will erst ein Mathematikstudium machen, damit ich die Preise verstehen kann.
Ja, so ungefähr brauchst du das auch. Also, dort kann man wirklich lange streiten. Es gibt auch Stimmen, die laut werden, die sagen, es muss ein vernünftiger Preis auf den Säulen draufstehen. Es gibt ja auch viele Ladesäulen, die mittlerweile das Ad-Hoc-Laden unterstützen. Sprich, du gehst dorthin, hast jetzt nicht unbedingt eine Ladekarte dabei oder so, sondern scannst dort einen QR-Code mit deinem Handy und bist dann im Endeffekt bist du dann in dem Tarif, den der Säulenanbieter dort bei diesem Ad-Hoc-Laden vorschlägt. Das ist meist mehr, als was man mit einem Provider wie MeinGau oder ENBW zahlen würde. Ich weiß es jetzt gar nicht. Scheiße, ich habe mir das sogar irgendwo mal gescreenshottet, was das bei der Säule bei mir in der Stadt war. Ist aber auch jetzt egal. An sich bietet dort eine gute Übersicht erlangen kann, ist definitiv der Ladekartenkompass von Immobli. Da werden die 6 größten Ladesäulenaufsteller werden dort aufgezählt. Das ist Allego, das ist Comfort Charge, das ist ENBW, das ist Fastnet, das ist Ionity und das ist der Ladenetzverbund Also der Ladeverbund Ladenetz. Das sind aber, bei dem Ladenetz sind auch zum Beispiel Stadtwerke mit drinne, die dann aber auch teilweise günstigere Konditionen bieten, wie zum Beispiel, ich glaube in Köln ist das zum Beispiel so, um jetzt mal was zu nennen. Und dann werden da auch die günstigsten Anbieter angezeigt, mit denen, mit welchen du in welchem Laden oder bei welchem Laden mit Gleich- oder Wechselstrom am besten oder beziehungsweise am günstigsten lädst.
Ich finde es übrigens klasse, ich bin gerade dabei, auch mal zu gucken, worüber du erzählst, über E-Mobi. Die zeigen ja dann auch an, welche sind frei, welche kann man noch nutzen und wie kann man da zahlen.
E-Mobi ja auch, aber meistens hast du dann auch zur Ladekarte, also meistens brauchst du nicht mal eine Ladekarte, sondern brauchst einfach nur eine Lade-App. Um mal ein sehr, sehr positives Beispiel zu nennen, das Ganze nennt sich Elva, ist eine... ich glaube sogar recht junge Geschichte, geht darum, dass man das Ganze vereinfacht, dass man einen monatlichen Preis zahlt und dann laden kann. Und zwar so viel, wie man will, sozusagen. Klar wird das nicht immer so bleiben, definitiv nicht, denn gerade für Langstrecken oder für Leute, die halt viel Langstrecke reisen, geht das vermutlich nicht auf. Aber auch ich werde jetzt diese Option nutzen auf meiner Fahrt diesen Monat oder ja doch diesen Monat nach in Schwarzwald und dort werde ich auf jeden Fall dann mal berichten, weil auch dort ist es zum Beispiel so, dass wenn eine Ladesäule nicht in der App auftaucht, du hast keine Ladekarte, wie du es bei den anderen Anbietern hast, sondern das ist wirklich pur App, dann kannst du dort einfach mit einem anderen Anbieter laden und kannst die Rechnung dann im Endeffekt einreichen. Und kriegst dann das Geld in Anführungszeichen dafür erstattet. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, weil es eben, wie gesagt, diesen Preisdschungel dort wesentlich einfacher macht. Ja, ja. Und das ist auch ein Grund, warum dieser ganze Preisdschungel ist, wie gesagt, auch der Grund dafür, dass Gegner von sowas dort auch immer Gegner von bleiben werden oder sehr, sehr schwer davon zu überzeugen sind.
Ja, genau.
Achso, jetzt habe ich meinen Übergang verkackt. Das ist aber schade. Das ist sehr schade.
Falls es dich beruhigt, ich habe mir gerade einen Übergang überlegt und festgestellt, dass ich damit gerade die weltbewegende News übersprungen hätte. Wow. Ich hätte einfach das komplette Thema übersprungen. Aber weil wir gerade auch über die schönen E-Autopreise geredet haben, haben wir bei den weltbewegenden News auch noch ein anderes Thema, was auch mit Preisen zu tun hat. Und zwar die für die normalen Verbrenner. Marc.
Ja, willkommen zu den weltbewegenden News. Mein Thema heute sind die Spritpreise, die in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen höher gegangen sind, zusammen mit so ziemlich allen anderen Preisen für Elektrizität oder Gas oder sowas. Und was ich so als kleines Kuriosum finde, ist nicht die Tatsache, dass die Preise höher sind, das ist es nun mal so, sondern wer Schuld daran hat. Und wer ist schuldig?
Die Grünen.
Genau. Genau, Neandertaler Moritz. Die Grünen sind schuldig. Denn die CO2-Steuer, die seit Anfang des Jahres gilt und definitiv nicht von den Grünen beschlossen wurde, ist schuld, dass jetzt anscheinend die Spritpreise Ende des Jahres hochgehen. Ich verstehe es auch nicht ganz, weil, wie gesagt, es gilt schon seit fast einem Jahr jetzt und hat sich auch einen gewissen Teil dazu beigetragen. Aber ich höre so oft, dass die Spritpreise hochgehen wegen der CO2-Steuer. Das ist unglaublich.
Und dabei wird gerne vergessen, dass die OPEC-Staaten künstlich die Exportmengen gering halten, um die höhere Nachfrage natürlich mit dem höheren Preis zu effektivisieren. Und da irgendwie ja Erdöl doch irgendwie Bestandteil sowohl von Benzin als auch Diesel ist, könnte da vielleicht ein Zusammenhang bestehen. Aber ich denke, wir bleiben dabei, dass die Antwort darauf CO2-Steuer ist.
Ja, definitiv. Die Antwort ist auf jeden Fall nicht, dass es diverse Interessengruppen gibt, die sich zusammenschließen, um den Marktpreis zu manipulieren, sondern CO2-Steuer, ja.
Ja.
Das ist viel einfacher.
Ja.
Genau.
Okay, ich finde es keine Überleitung, deswegen Janis.
Mein Thema der weltbewegenden News ist, dass das polnische Verfassungsgericht einige EU-Regelungen für in Bezug auf das polnische Verfassungsrecht für un... Jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
Welches Wort?
Das polnische Verfassungsgericht hat einige EU-Regelungen für unwirksam erklärt, weil es gegen die polnische Verfassung verstößt.
Ja.
Großes Ding. Auf jeden Fall. Da wird auch noch mehr definitiv zukommen. Vielleicht haben wir das irgendwann mal als Hauptthema. Je nachdem, wie sich das entwickelt. Was sagt ihr dazu?
Ich komme übrigens immer noch nicht klar auf diese Frage. Also mir fällt das Wort nicht ein, Morris. Welches Wort? Toll.
Ja, das Absicht. Ich will die Qualität
genau.
Des Podcasts sagen.
Jawohl.
Das ist, wow. Ja, ist leider in der Stadt irgendwie so ein gewisser Trend, dass man auch in Polen die Demokratie nicht mehr ganz so hoch hält. Da gibt es ja einige unschöne Sachen.
Ja. Und das führt halt insgesamt zu interessanten Diskussionen. Sollte die EU sich mehr durchsetzen können? Sollte man der EU mehr Macht geben? Sollte die EU garantiert über dem einzelnen Verfassungsrecht stehen? Und die Antworten auf die Fragen werden auf lange Sicht extrem stark beeinflussen, wie es hier in Europa läuft.
Sollten wir andere Länder zu Demokratie forcieren?
Mit demokratischen Mitteln?
Mit undemokratischen?
Das ist die nächste Frage. Was ist ein demokratisches Mittel und was ist kein demokratisches Mittel? Ich wollte eigentlich diplomatisch sagen, weil das mehr Sinn macht. Mit diplomatischen Mitteln oder auch mit undiplomatischen Mitteln?
Soll so ein Land langfristig überhaupt noch in der EU sein? Hat die EU überhaupt irgendwelche Werte, nach denen es sich richten kann?
Diese und weitere Fragen werden wir wann anders klären, weil das sind nur die weltbewegenden News, in denen wir keine großen Diskussionen anfangen.
Wir können ein Buch drüber schreiben.
Ja, wir sollten Bücher schreiben, damit wir dann auch zu Buchmessen gehen können. Oder auch nicht, denn bei der diesjährigen Buchmesse hat die Autorin Jasmina Kuhne ihren Auftritt abgesagt, nachdem bekannt geworden war, dass auch Mitglieder bzw. Stände des rechten Jungeuropa-Verlags bei der Buchmesse teilnehmen werden. Und sie hat sich dann in der Pflicht gesehen, die Missstände aufzuklären, was ja auch gut war. Infolgedessen sind auch noch weitere Autoren und Autorinnen gefolgt, die ebenfalls aufgrund dessen abgesagt haben. Wo es dann nämlich vorwiegend auch um die Frage geht, ob solche Buchverlage anwesend sein sollten, die zum Beispiel gerade auch gegen Autorinnen wie Jasmina Kunke, die eine schwarze Frau ist, muss man vielleicht kurz dazu sagen, dass diese, für die dort halt nicht erwünscht sind, darf dann so jemand zur Buchmesse gehen? Sollte man solche Vereine einladen? Verlage.
Schwierig. Einerseits bin ich voll bei der Frau Kuhne, die gesagt hat, dass sie sich dort dann nicht sicher fühlt und dass sie sich dann durch so eine Buchmesse nicht mehr vertreten fühlt. Weil es einfach, Artikel publiziert oder dort Artikel gezeigt werden, die auch teilweise nicht richtig sind. Also faktisch nicht richtig sind. Und andererseits, was aber, wobei das erste definitiv überwiegt, ist, dass die Meinungsfreiheit doch irgendwo noch steht.
Ja klar, Meinungsfreiheit schön und gut, aber wenn man als Dame, die von einem solchen Verlag indirekt bedroht wird aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Ethnie, dass man dann auch noch eine Diskussionsrunde teilnimmt. Und diese Diskussionsrunde, muss man vielleicht dazu sagen, hätte direkt auf der ZDF-Bühne, die direkt neben diesem Stand war von dem rechten Verlag, da würde ich mich auch manchmal fragen, wer hat das Ganze organisiert? Wer hat da mitgedacht? Also erstmal, Meinungsfreiheit ist schön und gut, aber Rassismus ist keine Meinung.
Richtig. Deswegen habe ich ja auch sofort gesagt, dass die erste, also dass das erste, dass dort keine rechten Sachen ausgestellt werden, die gerade eben auch extremistisch anscheinend gegen solche Leute vorgehen, dass die auf einer solchen Messe absolut nichts zu suchen haben, dass das definitiv überwiegt.
Also ich bin der Meinung, also die Buchmesse ist ein privates Unternehmen, heißt, sie können erstmal einladen und ausladen, wen sie wollen. Von daher dürften sie solche Verlage theoretisch ausladen. Und ich finde, das sollten sie rein praktisch auch. Es gibt ja dieses Toleranzprinzip, wo man sagt, ist es tolerant, wenn man intolerant gegenüber Intoleranten ist? Und darauf wäre meine Meinung, man muss gegenüber Intoleranten intolerant sein, weil sie einem sonst die Toleranz gegenüber den Toleranten nehmen.
Guter Punkt.
Sehr guter Punkt. Heißt aber, man sollte Rechten keine Bühne bieten. Auch wenn das jetzt nicht sehr demokratisch klingt, aber Undemokraten haben keine Bühne verdient. Punkt.
Vor allem, weil die gute Dame, die das Ganze jetzt, also die Frau Kuhnke, nach ihrer Aktion auch massiven Angriffen ausgesetzt worden war. Da wurde unter anderem ein Video veröffentlicht, wo auf einen Globus gezoomt wird und an dessen Ende wird ihr Wohnhaus gezeigt und da in dem Video wird aufgerufen, sie zu massakrieren. Das LKH hat gesagt, da besteht keine akute Gefährdungssituation und es wurde ihr geraten, sich bei Twitter abzumelden, ihrer eigenen Aussage nach, beziehungsweise auch nach einem Artikel des Taz.
Hat das LKH Lack gesoffen oder was?
Und letztendlich ist sie dann privat umgezogen.
Eieieiei.
Also wir dürfen rein rechtlich nicht implizieren, dass das LKA Lack gesoffen hat, weil wir dazu keine grundsätzlichen Beweise haben.
Deswegen habe ich auch nur gefragt.
Ja.
Genau. Aber wir sollten diese Gedanken gut im Hinterkopf behalten und sicherheitshalber, falls unser Hinterkopf Schaden nimmt, sollten wir davon auch noch ein Backup machen.
Alter! Überleitung bekomme ich irgendwie Schaden.
Ja, die Überleitungen zählen nicht zu unseren Premium-Disziplinen, genauso wenig wie das Podcast machen. Aber, Marc, du wolltest uns heute etwas zum Thema Backup erzählen.
Genau, ist ein wichtiges Thema. Vielleicht langweilig, aber auf jeden Fall nötig. Denn jedes elektronische Gerät, was man hat und theoretisch auch alles andere, was man hat, kann kaputt gehen. Es klingt jetzt so, als wäre ich bei einer Mafia und würde irgendwas euch verkaufen, aber nee, alles kann kaputt gehen. Handy kann kaputt gehen, kann geklaut werden. Ich kenne Leute, die haben ihre Großmembran-Podcaster-Mikrofone in Suppe eingetaucht, kann auch kaputt gehen.
Wobei man aufs Mikrofon selten Daten speichert.
Genau, es sind keine Daten drauf, aber stell dir vor, das hättest du mit einem anderen Gerät gemacht, weil Daten drauf sind.
Danke, dass du jetzt sagst, du.
Ich will nicht sagen, wer es war.
Frag mich, wer es war. Zu meiner Verteidigung, mein Mikrofonständer ist umgefallen und in einem Suppentopf gelandet mit Mikrofon, aber wir reden über Backups.
Dinge können kaputt gehen und deswegen muss man Backup machen. Zwar nicht nur vom Digitalen, also wenn ein Haus brennt, könnten Papierdokumente auch verbrennen, aber wir konzentrieren uns mal aufs Digitale und schauen uns jetzt an, wie man Backups machen sollte und wie wir es machen und was es da so für Unterschiede gibt. Und zwar gibt es da so eine goldene 3-2-1-Regel, die sagt, dass man von jeden Daten 3 Kopien haben soll. Diese auf mindestens 2 verschiedenen Datenträgern speichern soll, also irgendwie Festplatte, Bandlaufwerk, CD.
Und also faktisch eine Medientrennung.
Ja, und eine dieser Daten offsite gespeichert werden soll. Also nicht zu Hause, wo bei einem Brand alles verbrennen kann, sondern in der Cloud oder bei einem Freund oder so. Genau, die 3 Kopien der Daten, aus dem Grund, eine Festplatte kann kaputt gehen, eine Backup-Festplatte kann mit sehr viel Pech zeitgleich auch kaputt gehen. Deswegen müssen die Daten am besten dreifach irgendwo sein. Die verschiedenen Speichermedien, die 2, aus dem Grund, einfach wenn man sich 2 Festplatten kauft, die vielleicht sogar vom gleichen Hersteller sind und den Produktionsfehler haben, könnten die zeitgleich kaputt gehen wegen dem Produktionsfehler. Deswegen da auch möglichst viel aufteilen. Oder auch wenn man zufälligerweise einen riesen Elektromagneten in der Wohnung hat, ist es unklug, wie man da die Festplatten ranhält.
Ja, und da wir alle regelmäßig riesige Magneten in unserer Wohnung haben, sind wir natürlich auch sehr stark vom Thema Backups betroffen. Dann wollen wir vielleicht an der Stelle auch mal kurz sagen, wie wir uns mit diesem Thema befassen. Und da muss ich wirklich sogar sagen, dass ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, tatsächlich die 3-2-1-Regel relativ stark einhalte. Also nicht für jedes Datenmedium, aber für die Datenmedien, die wichtig sind, wichtige Dokumente und ähnliches, habe ich tatsächlich meistens sogar mehr als 3 Backups, aber die sind auf 2 verschiedenen Medien, also einmal auf einem USB-Stick, dann auf einer externen Festplatte, und zum anderen sind sie in der Cloud gespeichert. Die Cloud ist ja auch gewissermaßen ein externer Ort, oder liege ich da falsch?
Ja, die Cloud ist extern.
Richtig.
Also von daher muss ich an der Stelle sagen, bei mir ist das Problem, ich mache es vielleicht nicht regelmäßig genug, also ich mache das so vierteljährlich vielleicht mal, das könnte ich öfters machen, aber ansonsten, sage ich mal, halte ich mich relativ gut daran. Wie sieht es denn bei euch aus, Marc, du als Erfinder der 3-2-1-Regel, nein, Spaß beiseite, als Einbringer der 3-2-1-Regel, wie machst du es denn?
Ich habe mich da gar nicht dran. Also ich habe eine Backup-Festplatte, wo ich alle Daten 2-wöchentlich drauf speicher.
Hast du auch denn mit auch vernünftig verschlüsselt?
Inzwischen ist sie nicht mehr verschlüsselt.
Ach was?
Sind Unfälle passiert?
Marc, möchtest du kurz von deinem Verschlüsselungsunfall erzählen?
Ja, als erstmal habe ich lange Zeit Windows 10 Enterprise genutzt. Und das hat im Vergleich zum normalen Windows 10 die tolle Funktion, dass man Ordner verschlüsseln kann. Und zwar so verschlüsseln, dass es für Programme nicht auffällt. Die denken, alles wäre normal, aber im Hintergrund verschlüsselt Windows das.
Eigentlich ja ganz sinnvoll.
Ja, super sinnvoll für wichtige Daten, die irgendwie nicht irgendwie in fremde Hände gelangen müssen. Super. Jetzt ist es aber der Fall gewesen, dass Windows aus irgendeinem Grund meine Backup-Festplatte verschlüsselt hat. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich erinnere mich nicht daran, das eingestellt zu haben, und ergibt keinen Sinn, dass ich das eingestellt haben sollte. Vielleicht Windows-Fehler, vielleicht nicht.
Vielleicht warst du betrunken.
Vielleicht war ich betrunken, ja. Und irgendwann ist mir meine Festplatte abgekratzt. Ich habe gedacht, oh gut, zum Glück habe ich ein Backup. Und da waren dann lauter verschlüsselte Daten, für die ich keinen Schlüssel hatte. Und die sind jetzt so ziemlich wertlos, die Daten.
Wundervoll. Ja.
Also ich hatte tatsächlich nur einmal ein großes Problem, wo es fast einen Daten, in Anführungszeichen, Verlust gegeben hätte. Und das war da, was du damals dabei, Marc, als mein Windows aus irgendeinem Grund sich total verabschiedet hat. Und der Meinung war, mir jegliche Schreibrechte von allen Festplatten zu nehmen und dann einfach komplett sich zu verabschieden.
Ja, die Geschichte.
Ja, keine Ahnung, vielleicht war es auch irgendwo eine Nutzerfehler, aber es gab keine Möglichkeit mehr, mir in irgendeinem Nutzer-Account, nicht mal im Admin-Account, Schreibrechte für die Festplatten zu geben. Ich durfte nirgendwo mehr was schreiben.
Es könnte aber auch sein, dass das ein Virus war.
Unwahrscheinlich. Weil der Fehler ist, ich habe den Fehler nochmal repliziert bekommen.
Wow, Respekt.
Ich musste mein System ja zweimal aufsetzen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es hingekriegt habe. Nur ich weiß, ich habe irgendwas gemacht, was den Fehler nochmal verursacht hat. Ja, da war Marc auch dabei. Ja, aber da war es dann auch ganz praktisch, Backups zu haben. Janis, wie sieht es bei dir aus?
Also die 3-2-1-Regel einhalten tue ich nicht. Ich habe alles, was ich auf meinem PC drauf habe, ist ersetzbar. Ich habe auf meinem PC nichts drauf, was in irgendeiner Art und Weise wichtig ist oder wo Erinnerungen dranhängen oder.
Hast du Bilder von deiner Freundin auf dem PC?
Nein, das habe ich alles. Also meine ganzen Daten, die ich irgendwie sichern möchte, habe ich auf meinem NAS. Ich habe einen Synology NAS. Und das
für die Nicht-ITler sollst du vielleicht ganz kurz erklären, was ein NAS ist.
Ein NAS ist ein Network-Attached Storage. Also es ist quasi ein Netzlaufwerk, hat man meistens auf der Arbeit, kann man Sachen drauf speichern, die liegen dann nicht auf dem PC, das ist dann ein externes Gerät, was dann einfach nur Festplatten beinhaltet und dort sind die Daten dann hinterlegt. Dort sind 2 Festplatten drin, A4 Terabyte, auch unterschiedliche Seriennummern beziehungsweise unterschiedliche Herstellungszeiten.
Ja gut, dass die Seriennummern unterschiedlich sind, ist ja klar.
Das ist klar, aber unterschiedliche Herstellungszeiten, die eine ist ein Jahr älter, glaube ich, weil ich die auch schon vorher genutzt hatte. Und das NAS, das sichert einmal die Woche, sichert es die Daten, die dort drauf sind, die als RAID 1 konfiguriert ist, also beiden Platten werden 1:1 gespiegelt, falls eine Platte ausfällt, übernimmt die andere nahtlos, wird dieses RAID 1 einmal die Woche auf eine externe Festplatte gesichert, die auch nur für diesen Zweck angeschaltet wird. Extern habe ich es tatsächlich noch nicht so wirklich gesichert, außer meine Fotos, ich mache ein bisschen Fotografie nebenbei, die sind in der Cloud gespeichert. Und auf NAS.
Genau, was noch wichtig ist, dass man die Backups nicht die ganze Zeit aktiv haben sollte. Also wenn man zwar eine Backup-Festplatte hat, aber die ganze Zeit aktiv am Computer angeschlossen hat und es kommt ein Verschlüsselungsvirus, ist dann wohl auch das Backup futsch.
Richtig. Bei mir geht
das sollte man auch schauen.
Genau, bei mir ist die Backup-Festplatte an einer schaltbaren Steckdose. Die geht montags um 2.58 Uhr an. Um 3 Uhr wird das Backup geschrieben. Und um 8 Uhr geht sie, glaube ich, wieder aus.
Ich weiß nicht, ob das schlau ist oder sehr dämlich.
Also ich habe es in dem Moment für mich als schlau empfunden, weil es recht kostengünstig war. Und ich noch eine schaltbare Steckdose über hatte. Aber egal. Aber im Endeffekt möchte ich dann auch noch eine zweite Backup-Platte, die ich dann auch extern irgendwo lagern werden würde.
Na, ich habe mir auch schon überlegt, dass ich so zwei Platten habe, die ich dann austausche immer und eine dann irgendwo weit wegbringe, irgendwo hin, wo sie geschützt ist.
Wo sie nie wieder gefunden wird.
Und so jedes Vierteljahr die austausche. Oder jedes Vierteljahr.
Ja, die Idee ist gar nicht so schlecht. Somit hast du auch ungefähr du hast ja dann quasi jetzt muss ich gerade unterscheiden und das fällt mir mal schwer. Du hast ja dann quasi keine inkrementelle, sondern eine differenzielle Sicherung.
Ja.
Ja. Ist richtig, oder? Ich vertausche das des Öfteren, aber ja.
Ja, was ich halt nicht habe, ist ein Cloud-Backup, weil ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Terabyte an Daten.
Nein, ich glaube, es ist eine inkrementelle. Differenziell ist, da werden nur die Daten gespeichert, die sich geändert haben seit der letzten. Aber wenn ihr die Platte austauscht, muss es dann inkrementell sein, oder?
Da wird alles, eine differenzielle ist das, wenn ich das richtig habe. Du hast ja als Startpunkt immer eine Vollsicherung. Ja. Dort werden alle Daten einmal voll gesichert. Bei einer differenziellen ist das so, dass das nicht Tag für Tag gespeichert wird, sondern es wird Tag 1 gespeichert. Dann wird Tag 1 und 2 gespeichert am nächsten Tag. Dann wird am nächsten Tag wird Tag 1, 2 und 3 gespeichert.
Dann hast du recht.
Bei einer inkrementellen ist es, meine ich, so, dass jeder Tag einzeln gespeichert wird.
Es wird Tag 1 gespeichert, dann wird Tag 1 und Tag 2 gespeichert, dann wird Tag 2 und Tag 3 gespeichert, dann Tag 3 und Tag 4 praktisch und so weiter und so fort.
Richtig, genau. Das ist
und bei den anderen wird immer Tag 1 bis X oder N, nehmen wir mal coolere Variablen, 1 bis N. Ich habe den Tag übrigens wieder Person of Interest geschaut. Das tut jetzt gerade aber nichts dazu.
Serie sehr zu empfehlen.
Ja, echt gut zu empfehlen. Auch außer wenn man Ahnung von Technik hat oder von IT, dann ist das Tech-Gelabere in der Serie absoluter Bockmist.
Das ist so.
Das ist Standard.
Dieser eine Satz, wo Harold an der Schule war.
Das sind Twins, die sie geschrieben
haben. Ja, what the fuck, Alter.
Ah, sehr eleganter Tech, super, danke.
Ja. Und der tut so, als ob er damit jetzt gerade irgendwas gesagt hat. Nee, ich glaube nicht. Und der tut halt so, als ob der irgendwas gesagt hat, was mega, mega super technisch ist.
Ja.
Oder Goethe hat sehr elegante Strings geschrieben.
So in etwa. Aber wir wollen nicht zu sehr abschweifen. Habt ihr zum Thema Backups noch was zu sagen?
Macht Backups, die sind wichtig. Es gibt in der IT so einen Leitspruch, den habe ich zumindest bei mir auf der Arbeit kennengelernt. Kein Backup, kein Mitleid. Das heißt, wenn ihr mal ein Backup oder mal Daten verlieren solltet und ihr kein Backup habt, selbst schuld.
Ja. Genau.
Und ich kommen wir so von einen Spruch.
Noch so, aber ich habe gerade eine schön passende Überleitung.
Der ist so ähnlich, von der passt das vielleicht. Genau, mein Spruch heißt kein Mitleid.
Ah.
Okay. Gehen wir zurück auf das, was Janis gesagt hat. Und zwar zu Dingen, von denen wir leider kein Backup haben, nämlich dem Planeten. Und in dem Zusammenhang dreht sich die Zahl des Monats. Nämlich sind es möglicherweise zwei verschiedene Zahlen. Einmal ist auch ein Buchstabe mit drin. Also die Zahl des Monats ist dieses Mal sehr weit zu fassen. Und zwar ist es entweder die B2210 oder 10.000. Die Zahlen stehen sogar in einem Zusammenhang. Und zwar war Wochenende? Ich weiß nicht. Ich glaube, dieses Wochenende, ja. 22.10. logischerweise. Natürlich war es dieses Wochenende. Und natürlicherweise war es am Freitag.
Wer hätte damit rechnen können?
Bin ich schlau. War am Freitag eine große Fridays for Future Klimademo in Berlin, wo fast 10.000 Menschen für oder gegen das Klima, also gegen den Klimawandel demonstriert haben. So. Ja, eure Meinungen, meine Freunde.
Es ging ja im Endeffekt darum, dass die Parteien, die jetzt zurzeit die Koalitionsverhandlungen aufnehmen, darauf aufmerksam zu machen, dass eben das, was im Sondierungspapier steht, absolut nicht reicht. Bei weitem nicht reicht. Und dass dort definitiv Handlungsbedarf besteht. Und es ging auch in den letzten Tagen auf Twitter rum, der Hashtag, ihr lasst uns keine Wahl. Und somit wird auch weiter demonstriert werden, solange das nicht zumindest ein bisschen in die richtige Richtung geht.
Ja. Wobei ich an der Stelle tatsächlich sagen muss, dass, ja, steht sehr wenig im Sondierungspapier drin. Auf der anderen Hand, wenn das Sondierungspapier tatsächlich alles wäre, was gemacht wird, wäre es so oder so enttäuschend.
Das stimmt.
Ich bin der Meinung, man sollte da noch das Ganze, den Koalitionsvertrag abwarten, auch wenn ich ehrlich bin, viel größere Hoffnung mache ich mir an der Stelle auch nicht.
Nee, absolut nicht. Aber besser ist es, jetzt während der Koalitionsverhandlung darauf aufmerksam zu machen, dass halt dort was gemacht werden muss und dass die Leute dort auf der Straße nicht ohne Grund sind irgendwie. Ja. Ne?
Habe ich das richtig verstanden, dass 10.000 Leute da demonstriert haben?
Circa.
Also ich das ist erstaunlich wenig, oder?
Ich habe was von mehr gehört.
Kommt drauf an, wen man fragt.
Also letztes Jahr bei den Querdenker-Demos waren es ja 113 Millionen in Berlin.
Ja.
Und generell sind Demos eigentlich viel größer als 10.000.
Also meine Quelle ist in dem Fall rbb24.de. Laut Polizei waren 10.000 angemeldet, laut Veranstalter waren 20.000 da.
Genau, von 20.000 habe ich auch gehört.
Genau. Ja. Ich habe jetzt mal die offiziellen Zahlen der Polizei genommen. Einfach weil, ja, offiziell und so. Ja, zu dem Zusammenhang haben die halt fürs Klima demonstriert und ja.
Ja, ist nicht schlecht, erstmal ein bisschen Druck zu machen bei den Verhandlungen.
Ja klar, damit man halt, damit sage ich mal auch nicht in Vergessenheit gerät, dass es in der Bevölkerung ein Thema ist, was Relevanz hat. Weil nichts sagt Relevanz mehr als, hallo, wir stehen hier mit 10.000 Leuten vor eurer Haustür und beachtet uns. Also von daher, definitiv sinnvolle Sache.
Und das wird auch nicht die einzige Demonstration bleiben.
Das wird auch über die nächsten Jahre nicht die einzige Demonstration bleiben, weil wie gesagt, große Hoffnung mache ich mir nicht, dass das sich groß noch ändern wird. Da wird wahrscheinlich über die ganze nächste Wahlperiode wird es da einiges an Demonstrationen noch geben zu dem Thema, weil das Thema Klimaschutz ist wichtig, betrifft uns als junge Leute gerade mit am meisten. Ja, ist unsere Welt, in der wir leben müssen.
Richtig.
Und da wir kein Backup von der Welt machen können?
Also auch könnten wir uns einfach neue Planeten suchen. Durch den Mars irgendwie versuchen zu kolonisieren.
Wie viel Grad sind es dann nochmal? Warte mal.
Tagsüber oder nachts?
Jetzt habe ich statt Mars-Temperatur Mark-Temperatur eingegeben. Zwischen 20 und minus 80 Grad.
Ach, das geht. Aber da kann man schon wieder alles kaputt machen, dann sind wir irgendwann auch wieder bei.
Wir müssen nur hoffen, dass nicht allzu schnell Wasser auf dem Mars gefunden wird. Das wäre sehr ungünstig.
Richtig.
Ja, und da wir gerade auch schon wieder uns mit Witzen beschäftigen, die nicht direkt was mit dem Thema zu tun haben, würde ich an dieser Stelle auch wie immer sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne wie immer Meinung da oder auch Kritik.
Wo kann man uns denn
diskutiert
hören?
Mit uns. Man kann uns hören auf Spotify, auf unserer eigenen Website und auf YouTube. Sowie in einem eigenen RSS-Feed.
Ja. Korrekt.
Ja. Ha, ich habe mal gelernt, was unser Podcast ausgestrahlt wird.
Grandios, Morris.
Ja, genau. Auf diese Wege könnt ihr uns hören, aber der Punkt ist, da ihr uns gerade hört, ignorieren wir dieses Telefon. Da ihr uns gerade hört, ist die Frage, wo ihr uns hören könnt, glaube ich, auch relevant, oder?
Ja, wenn man Freunden erzählen will, so, du, ich habe mal den Podcast gehört, der ist eigentlich richtig schlecht, aber wenn es sonst nichts gibt, kannst du
nicht. Beleidige die mal ein bisschen in den Kommentaren, damit sie vielleicht endlich aufhören oder so. Ja.
Ist eine Option, auf jeden
Fall. Also empfiehlt uns unseren Freunden. Hier kann man seinen Frust ablassen an uns Moderatoren. Wir sind es eh gewohnt. Und ja. Noch irgendwelche abschließenden Worte, Marc?
Nein, die waren perfekt so.
Absolut.
Perfekt. Mit diesen Worten hören wir uns im nächsten Monat wieder, wenn es dann wieder heißt, der B-Lobby-Podcast ist da.